Wir befinden uns in der Predigtreihe, die Bergpredigt, wie der Glaube ins Leben kommt. Und heute schließen wir, denn heute ist die letzte Predigt mit dem Thema ein Fundament, das trägt. Und ich freue mich darüber und ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen angespannt, denn ich möchte mit einer Frage beginnen. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr diese Frage bejaht, einfach mal kurz die Hand zu heben. Ich verspreche euch, es ist eine ganz einfache Frage. Und zwar, wer von euch mag es, Auto zu fahren? Wow, super. Richtig schön. Denn ich mag es, nicht Auto zu fahren. Und ich stehe auch dazu, auch als Mann, ich weiß. Aber danke, jawohl. Aus folgenden Gründen mag ich es nicht, Auto zu fahren. Und zwar, wenn man Auto fährt, ist es ja so, dass man sich immer auf die Strecke fokussieren muss. Und das ist noch nicht alles. Man muss nämlich auch auf die Autos rechts und links aufpassen. Und dann gibt es auch Situationen, dass man sogar auf seinen Mitfahrer aufpassen muss. Und ich habe das große Glück, mit einer wunderbaren Frau verheiratet zu sein, die gerne Auto fährt. Und es ist so, wenn wir meistens in ein Auto steigen, dann ist sie es. Die fährt nicht immer, das muss ich hier versprechen. Ich fahre auch manchmal Auto. Und beim Autofahren ist es noch so eine Sache. Und zwar, wenn man Auto fährt, da sind rechts oder links Schilder, Warnschilder. Und Warnschilder warnen dich vor so manches. Sie warnen dich davor, nicht zu schnell zu fahren. Schade für die, die zu schnell fahren. Sie warnen dich vor Kühe, sie warnen dich vor Fröschen, sie warnen dich vor Wild und sie warnen dich vor Kindern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat es denn alles mit dieser Predigt zu tun? Ne? Warnschilder und Autos. Jesus schließt die Bergpredigt mit ein paar Warnungen an uns. Und heute möchte ich dich herausfordern, und zwar nämlich, dass du dich ganz alleine ans Lenkrad setzt. Es gibt keinen, der für dich Auto fährt. Es gibt nur dich, das Lenkrad, das Auto, die Strecke. Denn die Frage heute lautet, nimmst du die Warnungen wahr? Und was machst du damit? Heute geht es nämlich darum, zu tun, was man hört. Zu tun, was man hört. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich einige Schwierigkeiten mit diesem heutigen Predigttext. Der hat mich herausgefordert in der Predigtvorbereitung. Und vielleicht tut es der Text auch heute für dich. Und deswegen möchte ich ein Gebet zu unserem Herrn sprechen. Gott Vater, gib uns jetzt dein Wort, wie du uns das tägliche Brot gibst. Gib es uns so, dass es uns verwandelt. Dass es uns nicht ärgert, wenn es uns trifft. Dass es uns nicht freut, wenn es andere trifft. Dass es mich nicht langweilt, wenn du mit meinem Nächsten redest. Und dass ich es nicht überhöre, wenn du mit mir selbst sprichst. Gib es uns so, dass wir es nicht mehr vergessen, wenn das Geschwätz und der Lärm wiederkommen. Dass es nicht erstickt wird, wenn die Sorgen und Ängste wieder auftreten. Dass wir es nicht loslassen, wenn es uns etwas kostet. Lass uns deinem Zugriff stillhalten, denn ohne dein Wort verdorrt alles Leben. Darum sprich mit uns. Wir wollen auf dich hören. Amen. Wir als Predigtteam haben uns dazu entschlossen, diesen so wichtigen Text, die Bergpredigt, als einen zusammenhangenden Text auszulegen. Und daher wird es heute keine typischen drei Punkte geben, die ich schön zusammenfassen kann. Nein, heute geht es um den Schluss der Bergpredigt in Matthäus 7, 12 bis 27. 12 bis 27 schon eine Hausnummer und ich habe mir gedacht, okay, der Text ist schon lange. Der Text ist schon lang und deswegen habe ich beschlossen, diesen Text in zwei Teile zu teilen. Und ich habe ein paar Freunde und die sind auch hier, vielen Dank dafür, die haben diesen Text mit einem dicken Beat unterstrichen, damit wir da uns hören können und ihr wisst ja, wenn verschiedene Sinne angesprochen werden, kann man sich's besser merken. Viel Spaß.
Eine goldene Regel für den Umgang mit Menschen. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Der breite und der schmale Weg. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Warnung vor falschen Propheten. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Dieser Abschnitt fängt mit der goldenen Regel an und enthält zwei Warnungen. Erstens, stell sicher, dass du durch das Tor kommst, der Weg ist nicht sehr breit. Und zweitens, achte auf Leute, die dich vom Weg abbringen. Ich will nochmal bewusst auf diese goldene Regel eingehen, denn bevor wir losfahren, um uns diese Warnungen anzuschauen, ist es immer gut abzuchecken, von wo man losfährt. Und ich habe hier einmal die Kreativität spielen lassen und habe euch dieses bronzene Ausrufezeichen, was die goldene Regel bildlich darstellen soll. Die goldene Regel ist nämlich die Zusammenfassung der ganzen Bergpredigt. Und das hat hier und heute ganz viele Vorteile. Das Erste ist, ich muss euch nicht nochmal die komplette Bergpredigt vorlesen. Und das Zweite ist, dass wir uns jetzt nicht nochmal alle Predigten anhören müssen, die es in dieser Predigtreihe schon gab. Aber wenn ihr es tun wollt, dann haben wir einen Podcast vom Christustreff, wo ihr diesen ganzen tollen Predigt nochmal online nachhören könnt. Jesus also fasst die ganze Bergpredigt in einen Vers zusammen. Denn das ist das, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn es also um das Verhalten in der Welt und um das Verhalten zwischenmenschlich geht, sagt Jesus einfach, behandle deinen Mitmenschen so, wie du gern behandelt werden willst. Und da sind alle Gebote gemeint, wie du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Feind lieben, du sollst keinen Eid geben und so weiter und so fort. Mit dieser Regel kannst du prüfen, ob dein Verhalten mit dem Nächsten richtig ist. Und wenn du dich in diesen anderen hineinversetzt und dir wünschst, was und du ihm wünschst, was du dir selbst wünschst, dann wird sich dein Verhalten ändern. Und was ganz Besonderes liegt dieser Regel zugrunde, nämlich die Liebe des Vaters. Und das bedeutet, dass unsere Motivation, diese Regel zu tun, die Gebote, die in der Bergpredigt stehen, zu tun, nicht darin liegen sollten, dass wir uns dadurch besser stellen oder dass wir uns dadurch was verdienen. Nein, sondern weil wir geliebt sind, weil du geliebt bist, sollst du diese Liebe weitergeben. Und diese Liebe soll uns auszeichnen. Und wenn ich ehrlich bin, tut es leider nicht oft. Aus Liebe handeln. Und mit diesem Hintergrundwissen können wir jetzt in unser Auto steigen und losfahren. Geh durch das enge Tor. So fängt die erste Warnung an, die Jesus seinen Jüngern entgegenwirft. Die dir Jesus entgegenwirft. Denn Jesus stellt hier eigentlich eine ganz einfache Gleichung auf. Da gibt es einen schmalen Weg, der führt zu einem engen Tor und der führt zum Leben. Und daneben gibt es einen anderen Weg, ein breiter, der führt zu einem breiten Weg und der führt ins Verderben. Und die Frage ist natürlich hier, was ist denn mit Leben und Verderben gemeint? Und ich glaube, dass mit Leben nicht nur das Leben auf dieser Erde gemeint ist, sondern hier geht es wirklich um das ewige Leben. Und umgekehrt bedeutet Verderben die Trennung von Gott. Die Trennung von dem, der Liebe ist, der Frieden ist, der Hoffnung ist. Die Wege können unterschiedlicher nicht sein. Ich hatte vorhin die goldene Regel erwähnt, die die ganze Bergpredigt vereint. Der enge Weg ist der Weg, der sich an der Bergpredigt orientiert. Der enge Weg ist der Weg der Nachfolge. Das ist der Weg zum Leben. Und ich glaube aber an dieser Stelle, dass wir nicht die Bergpredigt halten können, voll und ganz, wie Jesus sie in Matthäus ausbreitet. Und das soll keine Entkräftung oder Entschuldigung sein, denn Jesus meint das hier radikal. Denn Jesus hat auch gesagt, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und ich, der hier heute jetzt vor dir stehe, behaupte, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Ich behaupte, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und dennoch sehe ich in meinem Leben und in dem Leben meiner Freunde, dass nicht die ganze Bergpredigt eingehalten wird. Ich bin seit knapp 6 Monaten verheiratet. Und ich kann euch sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, ob ich nicht die Ehe gebrochen habe nach Matthäus. Vielleicht bist du auch ein Nachfolger Jesu. Vielleicht nennst du dich Christ und bist auf diesem schmalen Weg. Und ich frage dich, wie sieht's in deinem Leben aus? Wenn du dein Leben vergleichst mit diesen Geboten der Bergpredigt, dann fallen dir vielleicht Unterschiede auf, die sind so stark wie Tag und Nacht. Nein, ich glaube nicht, dass wir die Bergpredigt halten können, aus eigener Kraft. Wir können diesen Weg nur durch die Gnade und Vergebung gehen, die Jesus uns gibt. Die Gebote sind aus Liebe gegeben von Gott, damit wir ein gelungenes Leben gestalten können, Gott zur Ehre. Und das gibt uns gerade im Scheitern halt. Und im Namen Jesus sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Schaust du auf Christus? Schaust du auf Christus? Und gehst ihm hinterher, Schritt für Schritt. So kannst du den schmalen Weg gehen. Und versprochen ist weder weltlicher Erfolg noch ein bequemes Leben. Ganz im Gegenteil, Jesus spricht von Verfolgung, von Ablehnung. Aber gleichzeitig ist auch eine Verheißung drin. Und zwar in den Stürmen des Lebens und im Endgericht werden wir sicher sein. Und was mir bei diesem Textabschnitt so schwer fällt, ist die Schärfe des Textes. Denn er ruft zu einer Entscheidung auf. Jesus wendet sich gegen die Vorstellung, dass es ausreicht, einfach nur mit dem Strom zu schwimmen. Und dass irgendwie am Ende alles gut wird. Nein, man muss durch das enge Tor gehen wollen. Und da gibt es wohl anscheinend 2 Gruppen. Die eine Gruppe, die auf dem Weg des Lebens ist, und die eine Gruppe, die auf dem Weg des Verderbens ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie viele werden denn gerettet? Oder noch krasser formuliert, was passiert denn mit den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben? Wie können dann die auf dem Weg des Lebens sein? Aber ich glaube, dass Jesus diese Fragen gar nicht aufwerfen will, sondern eine ganz andere. Nämlich, bist du dabei? Bist du mit dabei? Du, der jetzt hier gerade in der lutherischen Pfarrkirche sitzt. Und wenn ich ehrlich bin, fällt es mir sehr, sehr schwer, diese Frage hier vor euch zu stellen. Denn ich weiß, wie unmodisch so eine Rede ist, so etwas wie, das ist die Wahrheit. Denn ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schwer und mir ist aufgefallen, dass ich sehr gerne diesen goldenen Mittelweg gehe. Niemanden auf den Schlips treten, denn wer heute vom Mittelweg abweicht, riskiert es schnell als Extremist oder als Fundamentalist oder Fanatiker geschimpft zu werden. Ich stehe hier heute aber und sage, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn Jesus lässt es nicht zu, dass wir dieser Frage ausweichen. Hier steht viel zu viel auf dem Spiel. Heute geht es um dich. Und Jesus wirft die Frage auf und sagt und warnt dich, stell sicher, dass du durch das Tor kommst. Es ist nicht sehr breit. Auf unserer weiteren Autofahrt kommen wir jetzt an dem 2. Warnschild vorbei. Auf dem es heißt, achte auf Leute, die dich vom Weg abbringen wollen. Jesus erwähnt in Vers 15 falsche Propheten, die im Schafskleid auftreten, in Wirklichkeit aber reißende Wölfe sind und die sogar mitten in der Gemeinde wirken. Falsche Propheten, um es auf heute zu übertragen, sind Irrlehrer. Und Irrlehrer haben immer die Absicht, eine falsche Lehre zu verbreiten und dich vom richtigen Weg abzubringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn einen Irrlehrer erkennen? Und natürlich gibt es da ganz klare Indizien. Wenn ich zum Beispiel hier stehen würde und sagen würde, Jesus ist nicht Gottes Sohn oder Jesus ist nicht auferstanden, da würde man sagen, ja, okay, da stimmt was nicht. Aber ich glaube, dass diese Irrlehrer viel, viel cleverer vorgehen. Sie können nämlich Prediger sein, Propheten, Heiler. Also wie erkenne ich hinter diesem christlichen Schein, ob nicht Lüge und Verführung dahinter steht? Und eine Möglichkeit ist natürlich, nach rechts und links zu gucken, auf den zu zeigen und zu sagen, du bist doch ein Irrlehrer. Und das führt ziemlich schnell dazu, dass man andere verurteilt. Und wenn wir uns an die Predigt von letzter Woche erinnern, darin hieß es ja, du sollst nicht verurteilen. Jesus selbst aber benutzt Bilder aus der Natur, um uns zu helfen, ihr Lehrer zu enttarnen. Jesus sagt nämlich, der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Der Baum kann sich dagegen nicht wehren. Er bringt Früchte, ob er will oder nicht. Und das bedeutet für uns, dass der Irrlehrer sich selbst zu erkennen geben wird. Wir müssen nicht misstrauisch nach rechts und nach links gucken und sagen, ah, du bist doch ein Irrlehrer. Nein, der Irrlehrer wird sich selbst zeigen, die Zeit wird kommen. Und das heißt für dich ganz konkret, schau dir das Leben des Menschen an, der dir gerade einen Rat geben will. Und stell es dir vor wie ein Baum, stell es dir bildhaft vor, erkenne ich an ihm geschmackvolle Früchte. Kannst du erkennen, dass andere Menschen wirklich von ihm ernährt werden? Oder produziert der Baum in Wirklichkeit einen Strauß an Lügen und Unmoral? Mit Früchten ist also das Leben gemeint. Ist dieses Leben Christus ähnlich? Weist er Früchte des Geistes auf? Und jederzeit kann sich ein Irrlehrer zeigen. Nicht nur in diesen großen Situationen, sondern auch in diesen kleinen alltäglichen Situationen. Und Jesus mutet dir zu, diesen Irrlehrer zu erkennen und von ihm abzulassen. Denn Jesus will, dass du auf dem Weg bleibst. Deswegen achte auf Menschen, die dich vom Weg abbringen wollen. Das war der erste Teil des Textes, die goldene Regel, die Warnung, auf dem schmalen Weg zu bleiben und die Warnung vor Irrlehrern. Und jetzt geht es weiter mit der zweiten Texthälfte.
Warnung vor Selbsttäuschung. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Auf Fels oder auf Sand gebaut. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. So fängt die dritte Warnung an, die Jesus uns gibt. Und das ist für mich ein absolut krasser Satz. Herr, Herr, meint nämlich ein urchristliches Bekenntnis. Und Jesus sagt in aller Schärfe, es reicht nicht, wenn du dieses Bekenntnis sprichst. Mich interessiert es nicht, ob du katholisch bist, evangelisch, sogar evangelikal bist. Was mich interessiert und wonach ich frage, ist, ob du meinen Willen getan hast. Dadurch wird auf keinen Fall das Bekenntnis entwertet. Es muss aber durch entsprechendes Handeln beglaubigt werden. Und dabei habe ich mich gefragt, ist das nicht Gesetzlichkeit? Ist das nicht mit seinen eigenen Werken den Himmel verdienen? Denn es steht ja, nur wer den Willen meines Vaters tut, wird ins Himmelreich kommen. Und da hat es in meinem Herzen geschrien, aber der Glaube, der ist doch ein Geschenk. Ich kann doch nichts für den Glauben tun. Ich muss mich doch für Jesus entscheiden. Und dann habe ich das Heil. Die Bergpredigt aber spricht hier eine ganz andere Sprache. Auch wenn der Glaube ein Geschenk ist, so wird hier aber eins ganz deutlich. Jesus nachzufolgen bedeutet immer, das zu tun, was Jesus von uns verlangt. Und das ist keine Gesetzlichkeit oder den Himmel verdienen. Und wenn ich da auf meine Beziehung mit Jesus schaue, da merke ich oft, dass es wichtig ist, wie ich mich fühle. Ich muss Gott erfahren. Meine Gefühle sollen angesprochen werden im Lobpreis, in der Predigt. Die Predigt muss mir was sagen. Ich will alles für Jesus tun. Und dabei merkt man oft gar nicht, wie sehr man um sich selber dreht. Und dabei das wahre Anliegen von Jesus vergisst, nämlich seinen Willen tun. Denn es dreht sich um ihn. Jesus ist nicht Schauspieler, sondern er ist Regisseur im Leben. Ich weiß nicht, ob du dich wiederfindest. Ich will dich aber hier herausfordern und Jesu Warnschild mal direkt vors Gesicht halten. Denk nicht, dass dein Lippenbekenntnis mir gefällt. An deinen Taten, die du für mich tust, habe ich gefallen. Denk nicht, dass dein Lippenbekenntnis mir gefällt. An deinen Taten habe ich gefallen, die du für mich tust. Und dieses Warnschild hier musste ich mir selbst vorhalten während der Predigtvorbereitung. Da gab es nämlich eine krasse Situation mit meiner Frau. Schon wieder. Und zwar habe ich mich mit ihr gestritten. Das kommt manchmal vor, aber diesmal war es ziemlich heftig. Und während dem Streit bin ich einfach weggegangen und habe mich an die Predigt gesetzt und habe Predigt geschrieben. Und dabei ist mir gar nicht aufgefallen, dass Jesu eigentlich will, dass ich mich versöhne, anstatt mich jetzt auf die Predigt zu konzentrieren. Und deswegen bin ich aufgestanden, bin zu meiner Frau hin und habe mich mit ihr versöhnt. Und ein anderes Beispiel. Ein Freund hat mich gefragt, ob ich ihm beim Umzug helfen will. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich da absolut keine Lust drauf, denn ich musste Predigt schreiben, ich musste Seminararbeit schreiben, ich musste was für die Uni tun. Aber ich habe die Not meines Bruders gesehen und bin aufgestanden und habe es getan. So durfte ich einerseits viel Segen empfangen, wie die Versöhnung, und durfte Segen weitergeben. Die Worte Jesu zu hören und zu tun, bedeutet also nicht mehr Lasten zu schleppen. Noch ein Gebot musst du halten und noch ein Gebot musst du halten und noch ein Gebot musst du halten. Nein, ich glaube, diese Gebote, die Jesus uns in der Bergpredigt gibt, sind dazu da, dass wir ein gelungenes Leben gestalten können. Sie sind gut für uns. Sie sind gut für dich und für deinen Nächsten. Aber Jesus geht hier weiter und sagt, am Tag des Gerichts, das ist nämlich gemeint mit an jenem Tag, da werden Menschen kommen in meinem Namen und werden meinen Namen bekennen. Und sie werden große Wunder aufweisen. Jesus sagt aber zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Und vielleicht klingt es extrem für dich. Also zumindest klingt es für mich extrem. Da gibt es Leute, die Jesu Namen aussprechen und sogar Werke vorzuweisen haben. Ist es nicht eigentlich das, was Jesus von uns fordert? Ja, da gebe ich dir recht. Aber der Unterschied liegt darin, dass sie trotz großer Taten wie prophetisches Reden, Dämonenaustreibung und Heilungen eins nicht getan haben. Sie haben sich nicht an das Gesetz gehalten. Das meint nämlich Jesus mit gesetzlichem Treiben. Und wollen nun ihre Werke vorweisen für ihre Rettung. Das zählt aber nicht. Wie gesagt, man kann sich nicht den Himmel verdienen. Für Jesus zählt die Treue zu seinem Gebot. Deswegen sagt Jesus ihnen, dass er sie niemals gekannt hat. Wir aber, die allein auf die Gnade Jesu vertrauen, können uns auf seine Verheißung verlassen, wo er spricht, ich kenne dich. Jesus sagt dir, ich kenne dich. Ich kenne dich. Und wir nähern uns jetzt dem Ende unserer Autofahrt. Und ich sehe schon, bei einigen geht vielleicht der Sprit langsam aus. Pumpt nochmal Nitro rein. Insgesamt sind wir an drei Warnschildern vorbeigefahren. Und Jesus benutzt zum goldenen Abschluss ein Bild. Denn Bilder kann man sich ja wirklich gut merken. Und zwar das Bild von einem Haus, das jeweils auf Sand gebaut ist und das andere ist auf Fels gebaut. Und ich erinnere mich an meinen letzten Sommer, da habe ich mit einem guten Freund ein Praktikum machen dürfen. Und zwar durften wir zusammen mit dem Bibellesebund das Kibi-Ferientreff an der Nordsee in Bensersiel gestalten. Und ich sage euch, es ist total spaßig da mit Kindern und vor allem, wenn man so gut mit Kindern kann wie ich, also gar nicht, da macht es Spaß. Und eine Aktivität, die wir mit diesen Kindern zusammen spielen konnten, war Sandburgen bauen. Und da haben wir unsere Sandburg gebaut, richtig schön und richtig hoch und elegant. Und ihr wisst ja, wie Kinder sind. Ja, Matsch, Matsch, Matsch. Und dann ist die Burg fertig. Und am Abend, als ich da vorbeigelaufen bin, habe ich mir diese Burg angeschaut und weg war sie. Vom Wasser zerstört. Genauso würde es einer Hütte gehen, die auf Sand gebaut ist. Und im Gegensatz dazu finde ich immer diese kleinen Hütten auf den Bergen immer so richtig faszinierend, wie sie da Eis und Wind und Stürme überleben, obwohl es nur eine ganz kleine Hütte ist. Einer der Gründe, warum diese Hütte nicht zerstört wird, ist, dass sie auf einem festen Fundament steht. Und vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, einer der bekanntesten Gleichnisse überhaupt. Und dieses Gleichnis wird auch gerne im Kindergottesdienst verwendet. Und eine Botschaft ist sicherlich, wie ein Mann ein Haus auf Fels baut, der ist klug. So ist auch jeder, der die Worte Jesu hört und tut, auch sehr klug. Und deswegen sei klug und bau nicht auf Sand. Ich glaube aber, dass hier die Botschaft noch nicht zu Ende ist. Ich glaube nämlich, dass Jesus dieses Bild bewusst gewählt hat, um etwas anzukündigen. Nämlich das Gericht. Wassermassen fluten heran, Stürme toben. Das sind alles Zeichen, die ein Endgericht ankündigen. Und ihr müsst verstehen, wie Gerichtsankündigungen vor allem im Alten Testament funktionieren. Und da habe ich ein ganz klares Beispiel ausgesucht. Wenn zum Beispiel eine Mutter zu ihrem pubertierenden Sohn sagt, Sohnemann, räum dein Zimmer auf, sonst gibt es Hausarrest. Dann bedeutet das nicht, dass sie ihrem Sohn unbedingt Hausarrest geben will, sondern die Absicht der Mutter ist, der Sohn soll das Zimmer aufräumen. Ganz einfach. Und genauso funktionieren auch Gerichtsankündigungen. Weil das Gericht kommt, sollst du dein Leben in hier und jetzt ändern. Daher warnt Jesus mit diesem Haus auf Sand am Ende der Bergpredigt und sagt, sei nicht dumm. Wörtlich, sei nicht dumm. Bau nicht auf Sand, denn dein Haus wird einstürzen und der Sturz wird groß sein. Das Ergebnis ist der Untergang im Endgericht. Und Jesus will den Ernst der Lage ganz klar und deutlich machen. Wichtig ist zu handeln von dem, was man hört. Und ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen heute aus der gesamten Predigtreihe. Es ging hier besonders um dich, der ganz alleine am Steuer saßt. Du hast hier nochmal die komplette Zusammenfassung der Bergpredigt in Form der goldenen Regel reingeschoben. Und du bist an drei Warnschilder vorbeigefahren, nicht durch. Das wäre komisch. Stell sicher, dass du durch das Tor kommst, es ist nicht sehr breit. Achte auf Leute, die dich vom Weg abbringen wollen. Und denk nicht, dass ich gefallen hätte an deinem Lippenbekenntnis, an deinen Taten, die du für mich tust, habe ich gefallen. Und deswegen bau dein Haus auf Fels, denn das ist das wahre Fundament. Das ist das wahre Fundament. Und vielleicht hast du dich gefragt die ganze Zeit, in was für einem Auto sitze ich denn eigentlich gerade? Und vielleicht hast du da an so ein Citroën gedacht oder an Fiat, ein Kia, ein Skoda vielleicht. Denn wir sind ja viele Studenten. Oder vielleicht hast du irgendwas preisteures gedacht, so ein VW vielleicht. Aber meine Vorstellung von meinem Gefährt ist diese. Gott ist es, der dich hält und der dich zum nächsten Ort trägt. Und das jeden Tag. Wenn du also aus dieser Kirche rausgehst und Freitag für dich ein neuer Tag ist, so nimm dir dieses Bild mit. Gott ist dein wahres Fundament. So kommt die Bergpredigt, so kommt der Glaube in dein Leben. Ich wünsche mir, dass du dir dieses Bild mit nach Hause nimmst und drüber nachdenkst. Gott ist mein Fundament. Und deswegen kann ich seine Gebote tun. In deinem Namen, Jesus. Amen.